Ja, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter sind
Andreas Nauert
und Christina Schwarzrock. Heute befassen wir uns mit dem Thema Scanner-Persönlichkeiten. Was ist eine Scanner-Persönlichkeit? Ann, kannst du mal was dazu sagen, bitte?
Ja, gute Frage. So jemand wie ich zum Beispiel und so wie jemand wie du zum Beispiel. Also ich sag mal, ganz vielseitig interessierte Leute, die einen unheimlich großen Wissensdurst haben, die alles interessiert, die immer wissen möchten, was dahinter steckt, die wissen möchten, wie etwas funktioniert. Und dann gleich schon hier die Schattenseite davon, wenn sie es denn wissen. Und next, interessiert nicht mehr weiter. Ja?
Ja.
Also viel interessiert, wie geht denn das? Und eigentlich in dem Augenblick, wo das dann erkannt wurde, ist schon wieder vorbei. Da muss wieder was Neues da sein. Ganz schnell und schnell und schnell. Ja, das ist für mich erstmal so im Groben die Beschreibung und die Idee, eine Folge über dieses Thema zu machen. Weil kam mir daher, dass wir ja beide festgestellt haben oder irgendwann mal mitbekommen haben, dass man das so nennt, wie wir drauf sind. Und das wäre meine Frage jetzt gleich zurück. Wie hast du denn quasi davon erfahren, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist?
Tatsächlich so ganz prägnant mit diesem Ausdruck war das eine Studentin von mir, die hat sehr unterschiedliche Kurse bei mir besucht, also von Körperarbeit über Management und so weiter. Und irgendwann saß sie dann mal vor mir beim letzten Kurs, den sie da gebucht hatte, und guckt mich mit großen Augen an nach dem Kurs und meinte, meine Güte, was du alles kannst. Du bist eine Scanner-Persönlichkeit. Ja. Das kenne ich nur aus dem Lehrbuch. Und da musste ich eben schmunzeln. Und intuitiv habe ich, glaube ich, direkt begriffen, was sie meint. Aber ich habe dann doch erstmal auch gegoogelt, ob ich das denn so richtig verstanden habe oder intuitiv so richtig erfasse. Und ja, das war so mein Kontakt mit der Begrifflichkeit. Und so zur Ergänzung, man beschreibt es ja auch häufig als Vielbegabung, als Hochbegabung. Das hört sich, finde ich, immer relativ hochtrabend an. Eigentlich ist es, also es ist so, ja, das ist ja ein Fakt. Aber das heißt ja deshalb nicht, dass da irgendeine Wertung drin liegt. Es ist besser oder schlechter als andere Menschen, die eben nicht Scanner sind.
Ja, also ich würde, vielleicht stellen wir es ein bisschen ans Ende insgesamt. Für mich ist es noch zu diskutieren. Also wir sind jetzt erstmal in dem Teil, wo wir mal überhaupt beschreiben, was das ist. Aber die spannende Frage ist, ja, wie sind wir es geworden? Und das wäre so meine These, ist nicht eigentlich in jedem Menschen das eigentlich grundsätzlich angelegt? Und ist es nicht vielleicht so, dass die ganze Erziehung und was halt Mainstream in der Gesellschaft ist, dass das quasi gedeckelt wird, ja? Also deswegen finde ich auch, ja gut, vielleicht gehören wir dann zu den Leuten, die sich nicht haben deckeln lassen oder so. Also ich find wichtig auch eben zu sagen, dass das kein, ja, irgendeine besondere Leistung oder irgendwie sowas ist, sondern es ist einfach so.
Ja.
Wir funktionieren einfach so. Also ich sag jetzt mal, wir Scanner, so.
Okay, ja, wie sieht es denn bei dir aus, Ann? Wie bist du dazu gekommen oder zu diesem Gefühl, zu diesem Aha-Erlebnis, ach ja, ich bin scheinbar eine Scanner-Persönlichkeit?
Bei mir war das so, ich habe ein Buch, ich habe gestöbert im Internet und fand ein Buch, was heißt I could do anything if I only knew what it was. How to discover what you really want and how to get it. Also ich kann alles machen, wenn ich nur wüsste was. Oder ich würde es gerne machen. Also dieser Titel, der ja doch recht lang ist auch, der hat mich sehr angesprochen. Dann habe ich mir dieses Buch gekauft. Das gab es damals nur in der englischen Version. Das gibt es jetzt auch in der übersetzten Version. Wir haben die Links für beide Bücher übrigens auch auf unserer Homepage drauf. Ja, ich fing an, das zu lesen und fühlte mich irgendwie, ja, genau. Also wo man dann bei solchen Büchern dann irgendwie sagt, ja, das kenne ich alles. So geht's mir auch. Also die erste Sache habe ich ja schon angedeutet, dass dann also selbst Dinge, die ich mache, die ich liebe, also wie zum Beispiel die Fotografie oder so. Also das sind alles Themen, ich liebe die, ich habe da viel Erfahrung, es läuft gut und trotzdem ist dann an. So, und jetzt? Also es gibt nichts mehr Neues, ja. Also das heißt doch, ich habe ja auch viele Berufe ausgeübt in meinem Leben, 3 Ausbildungen, und ich hatte ja mal irgendwann mal nachgerechnet, irgendwie, glaube ich, 32 Berufe, mit denen ich mein Geld verdient habe, und ich bin ziemlich sicher, das bleibt nicht bei 32. Ja, und das ist zum Beispiel eins der Punkte, wo dann Leute sagen, ja, du bist nicht fokussiert und du machst nichts richtig, wobei ich das eine ganz interessante Unterstellung eigentlich finde, ja, weil das heißt ja nicht, wenn ich verschiedene Dinge kann, ein Arzt kann ja auch Auto fahren oder so. Also wer sagt eigentlich, das geht wieder in die Richtung, was ich gesagt habe, dass das nicht jeder kann? Oder wir sind ja eigentlich, das ist für mich als Menschheit, das ist ja eigentlich quasi als Spezies auf diesem Planeten, warum wir so erfolgreich sind, solange wir nicht jetzt den Planeten mit dem Klima irgendwie zerstören. Aber wir sind ja deswegen so erfolgreich, weil wir uns eben so groß anpassen können. Weil es eben Eskimos gibt, die in großer Kälte leben, und Nomaden, die durch die Wüste ziehen, und also verschiedenste äußere Lebensbedingungen, denen wir uns anpassen können. Und genauso, also ich glaube, das ist eigentlich zutiefst im Menschen angelegt, diese Anpassungsfähigkeit. Ja. Ja, also was zeichnet den Scanner noch aus? Ich sag mal, eine große Kreativität. Also eigentlich, was in dem Moment passiert, wo dann dieses Thema erfasst ist, gehst du eben nicht in die Tiefe und machst dann immer weiter. Ich fand zum Beispiel auch interessant, ich weiß gar nicht, ob sie das ja in dem Buch erwähnt hat, aber es gibt ja dieses sogenannte Pareto-Prinzip, dass du also in 20% der Zeit 80% des Inhalts schaffst und dann die restlichen 20%, also bei allen Themen, 80% Zeit brauchst. Also das ist auch so eine Frage, oder das kann ich für mich persönlich auf jeden Fall beantworten, dass ich gerne, also diese Phase, wo ich 20% Zeit brauche und 80% von einem Thema erfasse, da bin ich voll dabei. Aber dann da wirklich die restlichen 80% der Zeit zu investieren, um dann noch, ja, also von 0 auf 80 zu kommen, ist ja auch mit totaler Euphorie und boah, und ich lerne, ob ich jetzt eine Sprache lerne oder mich in ein Thema einarbeite, dann sind so viele neue Sachen. So, dann bist du aber auf dieser 80%, auf diesem 80% Level, und dann fängt es an, zäh zu werden. Und ich glaube, das ist auch sozusagen eine der Herausforderungen für eine Scanner-Persönlichkeit, genau an der Stelle anzusetzen und zu sagen, naja, ich muss ja nun nicht wirklich gleich, wenn ich da bei 80% angekommen bin, alles von mir schmeißen und das nächste machen, sondern, also jedenfalls habe ich für mich das dann gelernt, dass es durchaus dann man noch in dem 20% bis auf 100 Bereich da weitermachen kann, sich dann wieder andere Motivationen innerhalb des Themas suchen, damit man da eben weitermacht. Ja.
Ich denke auch, dass, wie du gerade beschreibst, dass man eben dann zum Teil reingeht, dass, also es hört sich jetzt fast so an, wie man doch an einer gewissen Oberfläche bleibt. Ich denke, das meinst du nicht, weil es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es ist oft ein Vorurteil von außen, wenn man viele verschiedene Dinge macht, dass einem automatisch sehr schnell unterstellt wird, man macht eben hier den Bauchladen, ja. Du machst ja nichts richtig, möchtest du dich nicht mal fokussieren auf irgendwas, weil sich viele Menschen gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist, viele Dinge parallel auch laufen zu lassen oder sich auch für vieles zu interessieren, was auch nicht immer zwangsläufig miteinander zusammenhängen muss. Und trotzdem muss ich sagen, die Scanner, die ich kenne, einschließlich mir selbst, dass es durchaus eben sehr in die Tiefe geht. Also dass es nicht nur ein oberflächliches Anreißen ist, um so viel wie möglich im Petto zu haben, sondern es geht tatsächlich in die Tiefe rein.
Na, ich finde auch genau an der Stelle interessant, also je mehr verschiedene und vielleicht sogar extrem verschiedene Bereiche ich erlebe, dort arbeite, dort meine Kreativität auslebe, also ich habe sozusagen eine Ebene höher, nochmal sowas in riesigen Werkzeugkasten. Einfach an Methodik, ja, um an irgendwas ranzugehen, um irgendwas tatsächlich händisch zu tun oder wie auch immer. Also einfach ein riesiger Werkzeugkasten. Und das macht dann mir gerade besonders Spaß, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 20 Themenfelder habe und auf einmal merke, aha, Themenfeld 5 und Themenfeld 18, da, wie ist es denn, was in dem Themenfeld 5 gut funktioniert hat, könnte jetzt hier ja auch funktionieren. Also das heißt, ich wende ja eigentlich meine ganzen Skills, die ich auf dem Weg, wo ich diese ganzen verschiedenen Tätigkeiten gemacht habe, die kann ich ja wieder dann in der neuen dann auch wieder anwenden, weil ich einfach einen riesen Werkzeugkasten habe an Tools eben, die mich da weiterbringen.
Ja, genau. Und Es gibt natürlich ja auch die Möglichkeit, also natürlich haben bestimmt manche Scanner auch sehr, sehr unterschiedliche Themengebiete, die sie bearbeiten oder beziehungsweise ich würde fast sagen einsaugen.
Ja.
In meinem Fall zum Beispiel kann ich sagen, ich habe ja auch sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe es nicht so nachgezählt wie du, ich weiß es nicht genau. Durchaus kann ich aber sagen, dass so im Kern bei mir durch so auch Zusammenhänge bestehen. Also ursprünglich diese erstmal die bildende Kunst mehr, dann ging es mehr in die darstellende Kunst über, dann den Fokus mehr noch auf den Körper, auf die Wahrnehmung verlegt, wo mich Leute gefragt haben, ja, warum machst du denn jetzt was ganz anderes? Wo ich sage, warum ist denn das was ganz anderes? Ich arbeite mit Emotionen, ich arbeite mit der Wahrnehmung, ob ich jetzt an mir selber mit Figuren arbeite oder mit Menschen, den ganzen psychologischen Zusammenhänge, dann das Dozieren, das ist alles. Jetzt kommt wieder mehr noch die Kunst und so zurück, weil das ist ja ein Teil von mir. Also mein Herz schlägt für die Dinge und ich kann auch alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, ob es auch irgendein Job in irgendeiner Gastronomie war, um wieder irgendeine neue Ausbildung zu finanzieren, diese Überblick bewahren und Strukturen machen und so weiter. Also es kommt eigentlich alles immer wieder zusammen und ich kann auf Dinge zurückgreifen, die ich vor, weiß ich nicht, 20 Jahren dann mal gelernt habe. Und das finde ich ganz spannend und schön. Und es wird mir häufig dann auf eine Art und Weise fast abgesprochen, von, wenn mein Gegenüber nicht so richtig nachvollziehen kann, dass sowas möglich ist. So, ne?
Also das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass wenn ich jetzt meine Tätigkeiten, das will ich jetzt hier in der Sendung nicht auswalzen, aber das würde zu lang. Ja, wir machen jetzt die 5-Stunden-Folge. Nein. Ja. Also wenn ich meine Tätigkeiten angucke, dass ich dann eben sehe, da gibt es sehr wohl einen roten Faden. Was weiß ich, wenn ich als Tourist Guide unterwegs bin, wenn ich jetzt hier diese Sendung produziere, wenn ich als Dozent unterwegs bin. Also das heißt, ich bin immer in irgendeiner Form vor Leuten und erzähle, präsentiere, ja, unterrichte. Genau. So, also das ist dann, und dass das offensichtlich, also das kann ich ganz sicher bei mir sagen, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der ja, mich sehr interessiert und mich sehr freut. Was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass ich quasi keine Jobs oder Aufgaben machen würde, die das nicht beinhalten. Aber da gibt es dann schon, wenn man dann drüber guckt, also jedenfalls bei mir, kann ich ja nur für mich sprechen, dann schon sehr wohl rote Fäden, die da sind. Und das macht natürlich dann eben auch wieder Spaß. Das ist ja was anderes, als wenn ich als Tourist Guide unterwegs bin und was erzähle. Oder gut, es hat natürlich schon Ähnlichkeiten, aber es ist was anderes. Es ist mehr der Entertainer und die Information und in der Uni ist es dann, da sind die Schwerpunkte dann wieder anders, also mehr Information, vielleicht auch ein bisschen Entertainer, zumindest heutzutage. Ja.
Der Geschichtslehrer auf Rädern.
Ja.
Ja. Mir ist auch schon aufgefallen, dass wenn mich jemand fragt, was ich mache oder es um irgendwelche speziellen Dinge geht, wozu ich mich äußern soll und ich dann verschiedene Bereiche aufzähle, mit denen ich mich befasst habe oder sage, ich könnte das oder das oder das mit anbieten, dass ich dann manchmal mit großen Augen angeguckt werde und sagt, ja, was du alles machst und gefühlt fast schon so fast wie so ein bisschen ein Vorwurf oder sowas, als würde ich mich groß tun wollen oder sonst was. Also ja, so ein bisschen auch da wieder ein Vorurteil mit verknüpft, als würde ich das in ein besonderes, als sei ich jetzt, ja, also so, ne?
Da bin ich mir tatsächlich manchmal unklar, wo dieses Vorurteil herkommt. Das merke ich auch, dass das manchmal so eine, ja, wie so eine Unterstellung ist. Ja. Also wenn du das jetzt hier so gut kannst, dann kannst du doch das andere gar nicht. Also wie soll denn das gehen?
Ja.
So. Also weil ich, und ich denke, da bin ich als Scanner-Persönlichkeit auch nicht alleine mit quasi, also ich sage jetzt nicht, dass ich es verschwiegen habe oder sagen würde, nein, das mache ich nicht. Aber ich sag mal so, dass ich es nicht dann zwingend an die große Glocke hänge, ja, was ich da oder da gemacht habe. Ja, oder wie ich das von vielen kenne, bei dir ist es so, mir fallen noch ein paar andere Leute ein, die dann tatsächlich ihre verschiedenen Dinge, die sie tun, tatsächlich auch auf verschiedenen Websites und ganz unterschiedlichen Kanälen dann kommunizieren, damit eben genau dieser Effekt nicht versteht, na wieso, die macht das denn, das kann. Und das passt doch gar nicht zusammen. Wobei es ganz oft, also ich finde, es passt sehr wohl zusammen, aber gut, dass man das dann quasi wie so eine, man selbst ist sozusagen die Dachmarke und hat dann sozusagen die ganzen Untermarken.
Ja, ja. Und also das auf verschiedene Kanäle zu aufzuteilen, hat natürlich auch den Grund, dass die Zielgruppen, die es jeweils anspricht, das einfach auch besser greifen zu können, ne? Dass es nicht einfach ein Sammelsurium von Dingen wird und man blickt irgendwann nicht mehr durch. Weil ja, es ist nicht immer so gut zu greifen, auch für Leute, die vielleicht dann auch sich auf eine Sache konzentriert haben oder spezialisiert haben und damit auch wahnsinnig glücklich sind. Und das ist ja auch gut so. Das ist in Ordnung. Das ist ja deshalb nicht weniger oder schlechter. Und das ist auch das, was mir auch immer wichtig ist. Es geht nicht darum, das irgendwie auszustellen oder ich bin besser als andere oder sonst irgendwas. Und das wird mir dann wiederum manchmal fast unterstellt. Und ich sage einfach nur, was ich kann und anbieten kann. Ja. Und diese Flexibilität, dadurch, dass ich so viele Dinge gemacht habe, die wird natürlich auf der anderen Seite auch sehr gerne genutzt, sehr geschätzt, auch genutzt. Weil das ist, denke ich, auch ein Merkmal von Scannern, also von denen, die ich kenne, was ich bis jetzt auch darüber gelesen habe und so weiter, dass wir eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, Dinge zu erfassen und auch extrem anpassungsfähig sind, weil wir wahnsinnig schnell Strukturen erfassen können und uns einarbeiten können. Deshalb müssen wir nicht unbedingt Fachmann auf diesem Gebiet sein, aber wir können sehr schnell eben die Struktur und den Kern dessen erfassen, weil Scanner auch häufig etwas anders wahrnehmen, aufnehmen als nicht ausgesprochene Scanner-Persönlichkeiten. Da werden diese Sensibilität, viele haben auch die Verknüpfung tatsächlich zu einer Hochsensibilität.
Ja, genau. Ja.
Da sind noch die Sinneskanäle sind etwas anders aktiv. Es wird manchmal auch ein bisschen anders gedacht. Es wird vielleicht nicht in Worten gedacht, sondern in mehr noch in Bildern, in Gefühlen, in Tönen, Videosequenzen habe ich neulich auch gehört, finde ich auch ganz spannend. Und bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, dass ich zum Beispiel Musik, ich höre zwar auch die Töne, aber ich habe immer mal auch den Punkt, dass ich die Töne gar nicht mehr höre, sondern dass ich die Musik emotional spüre und dann spüre, wann kommen Übergänge und so weiter. Und auch das Denken absolut in erster Linie auch in Gefühlen abläuft, dass ich Dinge erspüre und so. Und auch ich bin extrem empfindsam, was Geräusche, Gerüche anbelangt. Also die Sinne sind, naja gut, es hängt bestimmt auch mit meiner Profession zusammen, dass ich mir sehr lang und viel mit dem Wahrnehmungstraining zu tun habe und selber natürlich sehr viel damit mache.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, es interessiert dich ja
auch. Es interessiert mich
weil
auch,
du so bist.
Weil ich eben auch so bin, ja klar. Und bei dir ist es ja auch, würde ich sagen, sehr speziell. Erzähl doch mal.
Ja, also man nennt solche Leute dann Synästheten. Bei mir geht's, ist es ganz oft so, dass ich ja Farben als Töne wahrnehme. Ich habe mich sogar mal aus dem Fenster gehängt und das im Unterricht gesagt, mache Gestaltungsgrundlagen. Ich habe vorher ausdrücklich gesagt, dass das einfach nur eine Idee von mir ist und auf keinen Fall in irgendeiner Weise wissenschaftlich nachgewiesen oder irgendwas. Aber für mich war das quasi, ja, man sagt ein Bild, das stimmt ja so gar nicht. Und zwar geht es darum, um Farben, dass bestimmte Farbmischungen wirklich Moll sind und die anderen Dur. Und das Spannende fand ich jedenfalls, dass wenn ich Leute frage oder auch Studenten frage, die konnten da alle was mit anfangen. Also die konnten dann quasi, wenn ich ihnen einmal erklärt habe, was ich meine, also jetzt fachlich gesehen, quasi je mehr, wenn ich jetzt die drei Lichtfarben, Rot, Grün, Blau nehme, je mehr die aus allen dreien zusammengesetzt sind, dann geht das mehr in Richtung Moll. Ja. Und je mehr das dann zu den Primärfarben reiner kommt oder nur Mischung aus zwei oder eben gar eine, dann wird's Dur, ja. Und das finde ich interessant. Und ich habe eigentlich, glaube ich, kaum jemanden getroffen, oder sie haben es halt nicht gesagt, die Studenten, dann kann natürlich auch sein, die da was nicht mit anfangen können, sondern sofort mit, okay, ja, also da passt irgendwas. Ja. Das geht bei mir noch weiter, aber das will ich, wie gesagt, auch nicht so ausbreiten, dass ich wirklich teilweise, ich kann, also zum Beispiel irgendwelche, ich hatte das tatsächlich mal, dass irgendwie 5, 6 Leute vor mir am Tisch saßen und ich die quasi wie so ein Bing, Bong, 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 Bong. So ja. Irgendwie als, ich habe die nicht als Noten gesehen oder man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich wirklich den Ton höre. Aber ich möchte sagen, ich habe die gleiche Emotion, die ich habe, als wenn ich einen Ton höre. Ich glaube, das beschreibt das eigentlich ganz gut.
Ich habe das nicht so wie du, aber was ich auf jeden Fall habe, wenn ich sehr massiv bunte Wände habe oder so, in Farben, die sich für mich dann eher nach Dur anfühlen, wenn ich das jetzt mal in deinen Bildern beschreiben würde, dann habe ich durchaus, merke ich manchmal, das ist laut. Das ist dann, als würde es mich anschreien und es setzt mich unter Stress, wo ich merke, gut, dann muss ich in einen anderen Raum. Ich meine, letztendlich hat man sowas ja auch mit Farbwirkungen, da wird ja auch viel mit gearbeitet, was sind eher entspannungsunterstützende Farben, welche machen aggressiv. Das ist, denke ich, auch was generell wirkt, also Farbtherapie, Lichttherapie und so weiter ist ja alles bekannt, was jetzt nicht unbedingt dann man der Scanner-Persönlichkeit zuschreiben kann, aber so, dass die Sinneskanäle etwas anders funktionieren.
Ich meine, man spricht ja auch von warmen und kalten Farben.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch schon, es ist ja vollkommen, das wird ja, kennt ja jeder.
Ja, zum Thema, dass einige Scanner sich schon so geäußert haben, wie ich das mitbekommen habe, dass eben sehr viel in Bildern auch gedacht wird, in so bildhaften Sequenzen, bin ich mir persönlich gar nicht so sicher, ob das jetzt auch sehr scannerspezifisch ist, weil ich habe es zum Beispiel noch nie ausgesprochen gehört, dass jemand wirklich in Text denkt. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht auch generell, wenn ich an diese Verknüpfung denke, an unser Unbewusstes, das Unbewusste, das Unterbewusstsein arbeitet mit Bildern. Ob es auch da einfach vielleicht ein relativ natürlicher Prozess ist, dass wenn wir mit uns verbunden sind und unsere Gedanken kommen aus dem Unbewussten heraus, dass es vielleicht auch relativ natürlich ist, dass man eher in Bildern denkt. Also es gibt natürlich, also ist eine Frage, die ich mir gestellt habe schon, ob man das jetzt wirklich so spezifisch dann reinschieben kann und dass manche vielleicht das anders aufschlüsseln dann im Hirn. Ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall für mich ganz klar spürbar ist, aus der Erfahrung raus auch, ist, dass die Sinne wirklich etwas geschärft wahrnehmen.
Da fällt mir jetzt irgendwie ein Tweet, den ich heute gelesen habe, betrifft Günter Dück, dass da einer geschrieben hat, dass er, wenn er seine Texte liest und er weiß ja, wie er spricht, dass er ihn dann hört.
Ja.
Und das geht mir mit ganz vielen so, deswegen bin ich mal eigentlich ganz scharf drauf, wenn ich jemanden, wenn ich ein Buch irgendwie toll finde, den mal wirklich quasi live zu hören, weil ja, dann habe ich ihn im Ohr. Ich hatte mal das Glück, Paul Watzlawick wirklich direkt in einem Seminar zu erleben und die Texte lasen sich dann auch immer ganz anders mit dem österreichischen Akzent.
Noch eine Ergänzung, die ich zur der Hochsensibilität machen möchte. Die Frage an dich, zum Thema Hochsensibilität nochmal, weil wir ja oft sehr eigentlich extrem viele Ebenen wahrnehmen. Ich finde es sehr außerordentlich bei dir zum Beispiel, dass du trotzdem extrem dich rein entspannen kannst, wenn du ganz viele Dinge auf einmal machst und viele Sinneskanäle auf einmal bespielst. Wie machst du das?
Also das ist, jetzt kommen wir ganz wieder noch, ich weiß nicht, ob das eine andere Schiene ist. Ich habe irgendwann mal nachgelesen, also ich habe ja immer mal versucht, alle meine Phänomene, die ich so an mir selber feststelle, mal was zu finden. Das nennt sich dann Polychron, also von Kronos, von Zeit. Und ich kann wirklich viele Dinge gleichzeitig machen. Und eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich muss viele Dinge gleichzeitig machen, habe ich irgendwann mal festgestellt. Also es ist jetzt keine, keine besondere Leistung, sondern dass ich dann mehrere Computerbildschirme habe und da weiß ich auch ganz sicher, dass ich dann nicht der Einzige bin, der das so macht. Ja. So viel wie möglich oder quasi die Gehirnkapazität, die jetzt, wenn ich beim Computer, so ist das beim Computer entstanden, wenn ich da irgendwie einen Moment warten muss, dass ich dann einen zweiten Vorgang habe, den ich noch gleichzeitig abwickle und so weiter und so fort. In meinen Schulzeugnissen in der Grundschule steht, er neigte zum Schwatzen. Ja, das war Thema war klar. Irgendeiner hat eine Verständnisfrage gestellt, die mich nicht, also ich wusste, brauchte ich nicht zu. Langweilig, wo geht man denn? Unterhalte ich mich natürlich mit meinem Nachbarn. Ja, ganz logisch. Also das ist dann eben auch schon spannend, wie, die Frage werden wir ja auch noch beleuchten, ja, wie, welche Resonanz hat diese Art der Persönlichkeit eben in der Gesellschaft? Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen angedeutet. Ich wollte noch was einfach sagen zu Persönlichkeiten. Also die Frage ist ja auch, also es ist mir auch ganz wichtig, wir sind bestimmt nicht die Einzigen, definitiv nicht. Also für mich ist im Moment, wenn ich denke, wer ist denn jetzt hier die auffälligste, ich möchte es mal so nennen, Scanner-Persönlichkeit, ist für mich eindeutig Elon Musk, der also ja mal PayPal erfunden hat. Und ich finde auch so schön, aus welcher Motivation heraus. Also diese Leute, und da möchte ich mich auch zurechnen, ich möchte irgendwas haben oder irgendwas machen und es gibt's nicht oder es geht nicht. So, na, dann mache ich das jetzt einfach. So. Und das Spannende ist ja auch, dass die, ja, der hat ja keine Ausbildung zum PayPal-Erfinder gemacht, ja, oder das ist meines Wissens jedenfalls auch kein Banker. Und er hat ja dann eben auch entsprechend weitergemacht, das dann verkauft und macht seine Tesla-Autos oder macht SpaceX, wo er es tatsächlich geschafft hat. Und da ist auch wieder die spannende Art, wie er das gemacht hat, nämlich also diese Raumfahrzeuge, die er jetzt baut und wo er ja also im Moment schon so weit ist, dass er tatsächlich zur ISS irgendwelche Transporter schickte. Der erste bemannte Flug wird demnächst stattfinden. Aber wo er eben nicht hingegangen ist, am Anfang hieß es denn, es waren diese typischen Sachen wie, naja, was bleibt denn jetzt hier und mit Raumfahrt so, als wenn, also quasi, was nimmt der sich denn eigentlich heraus? Da gibt es eine NASA, die seit 1945 an diesen Themen dran sitzt und eben natürlich auch die sowjetische Technologie, die im Moment ja die einzigen waren, die überhaupt zur ISS kommen konnten, die eben auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen können und kommt einfach einer frisch hin und mache ich hoch. Aber anders. Also eben interessant, völlig ohne diesen ganzen Ballast, der es nämlich auch durchaus sein kann, die 70 Jahre, sondern ich probiere das neu mit aktueller Technik. Und ich muss sagen, als ich die ersten Bilder gesehen habe, wie die Raketenstufen eben nicht einfach ins Wasser platschen und dann wahrscheinlich von den amerikanischen Raketen unendlich viele am Meeresboden irgendwo liegen, sondern wie die Dinger dann auf dem Boden landen, so wie in Science-Fiction-Filmen mit irgendwelchen Füßchen, die da sind, fand ich schon beeindruckend. Und das, also ich finde, deswegen ist Elon Musk interessant, weil er im Grunde beweist, also dieses, naja, ein Allrounder kann ja nichts bei rauskommen. Ja, weil er für mich das Gegenteil beweist. Und ich denke auch, was solche Leute eben auszeichnet, der sitzt ja nicht dran und schweißt die Rakete oder der wird diese ganzen Details nicht machen, sondern das sind einfach Denker, die schon weit genug in die Materie gehen können, um überhaupt so etwas zu kreieren. Aber die Leute, die das dann umsetzen, das müssen im Grunde, das ist ja der auch Begriff von Barbara Shea, die Diver sein, die dann eben genau diese detaillierten Sachen dann können. Also insofern ist auch der Scanner ja nicht besser oder schlechter, sondern die einen sind halt so und die anderen sind halt so. Und die Diver werden ja auch im Grunde dringend gebraucht. Ja, also ich denke, weil, also ihr kann es natürlich zeitlich schon gar nicht machen, aber wenn quasi nur so Leute da wären, weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde.
Ja. Tatsächlich sind auch alle Scanner, wenn ich gerade überlege, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, auch ganz bestimmt nicht ausschließlich, aber überwiegend auch Autodidakten gewesen,
ja, das stimmt.
Die sich sehr, sehr viele Sachen selbst beigebracht haben und vielleicht die ein oder andere Ausbildung mal oder die zwei oder drei mal noch gemacht haben, um einen Stempel zu bekommen, den man ja durchaus in unserer Gesellschaft auch braucht, um nachzuweisen. Ich will das ja eben, um Gottes Willen jetzt nicht verteufeln. In vielen Bereichen es ist ja auch wichtig, dass man wie so eine Art Gütesiegel hat. Ich finde es aber schwierig, wenn man im Gegenzug jemand ein Wissen abspricht, nur weil er selbst sich das eingesaugt hat auf allen möglichen Kanälen oder wie auch immer. Weil das ist ja wirklich auch mit eine Fähigkeit, sich selbst sein Wissen anzureihen, mit einer Disziplin auch und mit einer Leidenschaft reinzuziehen und auch mit einer häufig, mit einer sehr großen Geschwindigkeit, was auch ein Merkmal ist dieser ganzen tollen Sache, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, mir fällt auf jeden Fall eine Unternehmensberatung ein, wo unglaublich viele Physiker arbeiten. Ja, oder nehmen wir unsere Frau Merkel, die ist Physikerin.
Ja.
Ja. Das heißt also, das finde ich eigentlich interessant, dass gerade auch in der Wirtschaft, es wird gesagt, okay, pass mal auf, du hast einen Hochschulabschluss. Das heißt, ich weiß von dir, du kannst wissenschaftlich arbeiten, du hast eine gewisse Methodik drauf ob das jetzt Physik ist oder Wirtschaft oder weiß ich was, da kommt es eigentlich nicht so drauf an. Ja, und man kann sich dann in diese und ich finde gerade in einer Zeit, wo das Tempo so rasant wird mit der technischen Entwicklung, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wir rennen alle mit Handys rum und machen sonst was damit. Das ist 12 Jahre her. Hallo, das ist nichts, ja. Also und ist ja komplett in der Gesellschaft angekommen, 100%. Also insofern ist das eigentlich ja ganz wichtig, dass sozusagen das, was diese Anlage-Scanner-Persönlichkeit ist, dass ich eben nicht alles nun bis zur unendlichen Tiefe ergründe, sondern dass ich einfach sage, okay, ich habe das jetzt, ich habe es sehr wohl durchdrungen, auch in der Tiefe,
ja.
Aber muss jetzt quasi nicht auf die 3-4 Ausnahmefälle über 5 Jahre warten, wo ich denke, ah, da kommt dann auch noch was. Wobei ich da den Einschub machen möchte, denn ich denke, das gilt für Scanner wie auch für alle anderen, um eine Fähigkeit wirklich richtig zu vertiefen, bedarf es schon der Übung.
Ja.
Ja? Das heißt, du musst es einfach so und so viele Jahre lang machen. Mir fällt das jetzt aus dem Kopf nicht ein, da gibt es ein wunderbares Buch, was davon redet, dass die Leute über 10.000 Stunden irgendwas gemacht haben und dann eben quasi eine Genialität erreicht haben. Aber das ist für mich interessanterweise kein Widerspruch.
Ja.
Also, dass ich, wenn ich so lange, das war in dem Buch, war das Beispiel, dass die Beatles, also bevor sie dann berühmt wurden, ja wirklich ewig und 3 Tage, unter anderem ja auch in Hamburg, geprobt haben. Ja, und einfach so eine Routine und eben diese vielen Stunden da schon hatten. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Widerspruch. Auch das würde ein Scanner machen. Dem wird das nicht langweilig, ja. Aber der sagt dann eben wieder, ja, ich mache auch andere Sachen.
Ja. Also es ist ja wahnsinnig toll, wenn man viele Fähigkeiten hat und die auch bewusst hat und sagt, yo, ich kann eben mit vielen verschiedenen arbeiten, ich habe so meinen Platz gefunden. Es gibt natürlich auch die Kehrseite, dass Menschen auch mehr oder weniger drunter leiden, dass sie so viele Ansätze haben, so viel in sich tragen und manchmal vielleicht auch noch nicht genau den Kanal finden oder was mache ich denn jetzt zuerst? Dass es manchmal bestimmt auch auf eine Art und Weise fast erdrückend ist, weil sie eben nicht so richtig den Weg gefunden haben, wo sie eigentlich merken, sie tragen so viel in sich. Was ja natürlich auch was man mit einem macht, vor allen Dingen auch, wenn man von außen immer suggeriert bekommt, was ich auch häufig erlebt habe, ich selbst und auch, also zum Glück schon lang nicht mehr, aber in der Vergangenheit und auch immer wieder mitbekommen habe, dass einem von außen dann gesagt wird, ja, meine Güte, jetzt entscheide dich doch mal oder mach doch mal eine Sache vernünftig, sowas. Wie ist denn da deine Erfahrung mit?
Also als Kind in der Schule, das war extrem, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, also in dem Moment, wo ich es eben mit einem kindlichen Mind, sage ich mal, gesagt habe, dass für mich jetzt ein Thema erschlossen ist, das würde ich heute als Erwachsener natürlich ganz anders sehen. Ich war der Meinung, das Thema sei erschlossen, ja. Aber gut, also ich war ein Kind, da gestehe ich mir auch zu, da so zu sein.
Ja.
Also Thema ist erschlossen, zack, bumm, weg.
Mhm.
So, ich bin dann Gott sei Dank irgendwann auf den Trichter gekommen, zu sagen, dass ich wirklich da in die Tiefe gehe. Und auch, also ich habe ja gerade vertieft, dass ich gesagt habe, ich war der Meinung, ein Thema ist erschlossen. Und je älter ich wurde, merkte ich dann natürlich, weil ich ja irgendwie an die Themen wieder irgendwie rankam, oh, das Thema ist ja doch noch nicht richtig erschlossen. Oder nicht in einer Tiefe, dass ich sagen kann, okay, das kann ich erstmal so stehen lassen.
Ja.
Ja, ich würde für mich in meinem Leben sagen, überhaupt keins der Themen, die ich habe, ist erschlossen. Da kommt das immer was. Ja, das ist also wunderbar. Das finde ich auch so schön. Man entwickelt sich weiter. Aber ich sage jetzt mal zu einem Grad, wo man sagen kann, okay, da bin ich irgendwie sattelfest bei Sprachniveaus sagt man das in einer Sprache, ich bin verhandlungssicher. Ja, das heißt ja nicht, wenn ich in Englisch verhandlungssicher bin, heißt ja nicht, ich bin Native Speaker.
Ja.
So, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, ja?
Ja.
So, und das ist ja verhandlungssicher, ist ein sehr hoher Level in einer entsprechenden Sprache. Und ich habe dann sozusagen als Kind gemerkt, also da kam dann quasi so, das wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich das altersmäßig einsortieren soll, oh mein Gott, also diese Themen, die ich quasi, die das Kind so in die Kiste erledigt, wesig. Rausgepackt hat, dann so die Erkenntnis, weiß ich nicht. Und dann hatte ich so das Gefühl, ich habe lauter offene enden. Und eine Unmenge von den ganzen Themen, die ich angefangen habe, die im Grunde alle irgendwie nicht auf einem, ich habe 3 Sätze Englisch gelernt, jetzt kann ich Englisch, hurra. Ja, oder ich kann Word, ich rufe Word auf und schreibe, hallo, ich bin Andreas, so, super, ich kann Word, so. Und als ich das gemerkt habe, dann spürte ich eine unheimliche, also diese ganze Menge dieser angefangenen Sachen, die ich nicht aufgehört habe. Und da war es für mich irgendwann klar zu sagen, okay, du musst jetzt mal was zu Ende machen. Deswegen war es mir auch extrem wichtig, wirklich meine Ausbildung zu Ende zu führen. Und also das war höchstens mal, ich hatte mal eine Phase in dem, da habe ich Öffentlichkeitsarbeit für ein Theater gemacht. Da habe ich überlegt, naja, wie steigst du da so richtig voll ein und dann machst du das Studium halt nicht. Gott sei Dank habe ich dieser kurzen Idee dann, der bin ich nicht gefolgt und bin sehr froh, dass ich es tatsächlich zu Ende geführt habe. Und das war dann quasi meine Erfahrung damit. Also durchaus eben nicht so, wenn ich der Meinung bin, eine erste Ahnung zu haben, gleich zu sagen, oh, interessiert mich nicht, sondern ja, ich finde das ganz gut mit diesem Verhandlungssicher, ja, sondern in einem Thema wirklich eigentlich auf einem sehr hohen, durchaus auch absolut Spezialistenniveau zu sein. Ja,
ja.
Ob ich jetzt dann der, weiß ich nicht, eben der Elon Musk bin, das wird sich zeigen, weiß ich nicht, ja, will ich nicht ausschließen, aber also ich denke, es ist schon klar, was ich meine. Also einfach ja. Schon auf einem sehr hohen Niveau oder eben auf einem Niveau, wo man dann eben auch zum Beispiel sehr gute Prüfungsleistungen erbringt und eben in diesem Bereich den Abschluss auch macht.
Ja, bei mir war das ganz schön, meine Mutter war da sehr fördernd. Also die hat halt ganz früh gemerkt, oh, bei der geht was, da ist so viel Energie da. Die hat mich dann mit 5 das erste Mal schon mal in eine musikalische Früherziehung gesteckt. Dann sollte es die Gitarre sein, dann sollte es Piano sein, dann irgendwelche Tanz und so weiter. Und sie hat es gefördert. Das fand ich ganz toll. Und auch nach dem Abitur, dann war ich echt, oh Gott, es sind so viele Interessen da, wo geht's denn jetzt hin? Und dass ich erstmal nicht jetzt einen Druck gekriegt habe, jetzt aber erstmal irgendwas Vernünftiges lernen, sondern ich habe tatsächlich dann 2 oder 3 Jahre mich in ganz verschiedenen Bereichen ausprobiert, um reinzuspüren. Für mich war das Reinspüren, auch das emotionale Begreifen immer sehr wichtig, es aus dem Kopf eben rauszuholen ins Gespür, um dann zu merken, ah ja, da kann ich weitergehen oder nee, ich gehe doch mal nochmal auf Umwege. Ich habe das ähnlich wie du, ich fand es dann auch toll, dass ich habe Ausbildungen angefangen, aber bin dann tatsächlich dann auch, habe mich für das Schauspiel entschieden und habe diese Ausbildung ja dann auch abgeschlossen und ja, da auch dann erstmal so den ersten Stempel quasi, sage ich jetzt mal so. Und dann, klar, ging es aber erstmal wieder von vorne los. Und wo geht's jetzt hin weiter? Was mache ich damit? Und dann so nach und nach den Weg auch finden und mich nicht beirren lassen, auch wenn dann schon irgendwann hat es angefangen. Ja, aber Mensch, Christina, beziehungsweise das war noch bevor die Schauspielausbildung dann tatsächlich kam, aber willst du denn nicht mal eine Sache so richtig machen?
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, das setzt mich langsam so unter Druck und fand es dann halt ganz schön, dass das Schauspiel dann erstmal kam. Aber diese Momente kamen halt immer wieder. Und dieses Gefühl, dann trotzdem in der Stärke zu bleiben, sich auch auf sich selbst zu besinnen und sich selbst dann auch zu vertrauen, dass die Fähigkeiten dann auch gut sind, auch zum Tragen kommen, auch wenn es viele auf einmal sind, dass sich das schon alles zusammenfügt, das ist natürlich nicht einfach mal so da, sondern das ist auch viel Arbeit. Also ich persönlich habe das so erlebt, dass es viel auch Persönlichkeitsarbeit ist. Ich denke, die hat jeder ja für sich so zu leisten. Der eine entscheidet sich mehr dafür oder auf dem Weg, der andere auf dem. Und ich glaube, dass es insgesamt auch ein Thema ist, so wie ich das bisher erfahren habe, auch bei Menschen, die mir begegnet sind, die eben auch, die ich persönlich auch als Scanner einstufen würde, dass das auch die Arbeit am Selbstwert an sich auch ein wichtiges Thema ist, weil man, so habe ich es erlebt, auch häufig so ein Gefühl innerlich in mir gespürt habe von doch irgendwie ausgegrenzt zu sein. Nicht, dass mich jemand bewusst ausgrenzt in dem Sinne, aber weil ich dieses Gefühl scheinbar so ein bisschen anders zu ticken und ich dann auch eben dieses Suggerieren von außen ja ein bisschen begrenzt werden, weil es ist einfach einfacher. Und da die Frage, sind wir überhaupt wirklich vielleicht auch intuitiv in uns selbst, spüre ich dafür, dass wir eigentlich aber nicht wirklich eine Begrenzung haben, aber eine Begrenzung vielleicht von außen bekommen. Also und damit umzugehen, wie bin ich, wie ticken die anderen, ich bin trotzdem in Ordnung, so ich muss nicht so werden wie die anderen, die müssen auch nicht so werden wie ich.
Ja.
Also diese ganzen Fragen, das Selbstwert zu stärken, dass es auch okay ist, so viele unterschiedliche Dinge zu machen, auch wenn andere das vielleicht nicht gut finden oder es ihnen vielleicht sogar Angst macht, sie damit nicht umgehen können, einen deshalb vielleicht auch ein bisschen beschneiden müssen. Das ist jetzt alles so ein bisschen Mutmaßung aus meiner Erfahrung heraus, wie ich persönlich das erlebt habe. Aber ja, das sind eben viele Fragen, die immer wieder auftauchen und die auch immer wieder, die es sich selbst, die Persönlichkeit, das Eigenwert, die Stabilität zu stärken erfordert.
Also ich denke, das ist schon absolut ein Thema, dieses Selbstwertgefühl. Und man kann sich das ja angucken. Also gerade viele Erfinder, die wurden am Anfang für Vollidioten gehalten. Ja, und die, also Elon Musk hatte ich gerade vorhin angesprochen, das ist das beste Beispiel. Also die Leute haben ihn für verrückt erklärt. Man muss auf der anderen Seite aber auch gerechterweise sagen, er hat ja offensichtlich genug Geldgeber gefunden, die sehr wohl an ihn geglaubt haben. Ja, aber das kommt oft und das geht doch nicht, das haben wir noch nie so gemacht.
Ja,
ja, oder das haben wir immer so gemacht. Und diese Standardsprüche, das sind natürlich absolut nicht die Welt der Scanner. Und ich glaube, dass ich möchte das nicht so auf Person, also es ist auf jeden Fall nicht so gemeint, irgendwie, dass da dass es da in Anführungsstrichen individuell böse Personen gibt oder sowas, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das ist einfach so ein bestimmtes Verhalten oder einfach zu sagen, oh, ich kann das, ich mach das. Und wie viele Leute gibt es? Ich meine, die ganzen Leute, die großen Konzerne gemacht haben, haben fast alle keinen Hochschulabschluss.
Ja.
Ja. Steve Jobs, Bill Gates, die Liste ist unendlich. Ja. Oder auch bestimmte Filme. Ja. Für mich sind Regisseure eigentlich auch. Da ist die Zulassungsvoraussetzung für mich Scanner. Ja. Weil du musst ja in allen Bereichen. Du musst von Musik Ahnung haben. Du musst von Sound Ahnung haben. Du musst von Schauspiel Ahnung haben. Du musst von Dramaturgie Ahnung haben. Du musst im Grunde schreiben können. Du musst Text in Bild umsetzen, also es hört ja nicht auf. Ja, also es ist ja unendlich, wie viel, was du da machen willst. Oder gerade, wie viele Künstler das gibt, die das also wirklich schreiben und Regie führen und alles, diese ganzen Dinge machen. Dazu ist das einfach Grundvoraussetzung. Ich denke, was die alle haben, ist eben genau das, dieses Selbstwertgefühl, dass die sagen, die können alle sagen, du bist ein Idiot. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, dass das funktioniert. Und ich mache das und es hat funktioniert. Ja?
Da musst du aber natürlich ja auch erstmal hinkommen. Und ich es ist toll, wenn man an dem Punkt angelangt ist. Ich habe es sehr häufig erlebt, dass gerade dieses Schwammige einfach eine Schwierigkeit war, dann unter diesen ganzen Fähigkeiten auf eine Art begraben zu werden, so gefühlt, ja, und dann den Zugang nach oben zur Decke wieder zu finden. Und ich muss sagen, mich hat es sehr unterstützt, als ich damals dieses Aha-Erlebnis, das gibt es und das ist auch völlig okay, so viele verschiedene Dinge zu tun und es ist nicht kein Manko, sondern es kann auch eben eine Stärke sein oder es ist auch eine Stärke und ich muss mich deshalb nicht verstecken. Also ich bin jetzt trotzdem nicht der Mensch, der ständig alle Sachen, die ich je gemacht habe, irgendwie aus dem Hut zauber, sondern das, was gerade eben gefordert ist, das ist auch in Ordnung.
Ich habe gerade gemerkt, mir ist noch eingefallen, also nicht nur, also das kann ich jetzt vielleicht so vorhin angehört haben, wie ich das eben gesagt habe, als wenn, ja, der Scanner weiß sowieso, ist richtig, der macht das, dann funktioniert das mitnichten.
Ja.
Da aber sind wir auch wieder genau beim Selbstwertgefühl, aber auch die Misserfolge. Da sagt er ihm, oh nee, funktioniert nicht, geht nicht, zieh mich zurück, sondern sagt, ja, okay, wir ändern das, aber was müssen wir anders machen? Ich denke mal, was auch der Scanner-Persönlichkeit innewohnt, eine unheimliche Power, eine unheimliche Energie, die sich für mich auch, also richtig Lebenslust ist für mich da so ein Wort. Da habe ich zum Beispiel persönlich öfter mal die Erfahrung gemacht, dass mir quasi meine Lebenslust richtig geneidet wurde.
Ja. Ja.
Also ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, wo, ist auch viele, ist ja mittlerweile schon Jahrzehnte her, aber dass ich also meinen Job mit Fröhlichkeit und einfach richtig
Leidenschaft,
also ich habe den voll gerne gemacht und dann merkte ich, dass es da jemanden gab, der das nicht so, also, und das Interessante war, es wurde sogar gesagt, dass ich ja nicht arbeite.
Ja.
Also als sei Arbeit, muss immer mit Leiden und Schmerz zu tun haben. Und wenn einer das macht, also ich habe gerade gesagt, es ist viele Jahrzehnte her, also ich glaube auch, dass sich das mittlerweile wirklich geändert hat und dass in ganz vielen Bereichen das sehr wohl möglich ist und dass es auch viele Unternehmen gibt, wo das anders läuft und nicht oldschool 60er Jahre, ja. Wenn ich, das muss ja irgendwie wehtun, nur dann ist es Arbeit. Aber trotzdem ist es so, dass die, das, was den Scanner auszeichnet, Lebenslust und keine Angst vor Veränderung ist zum Beispiel auch dabei. Im Gegenteil, das ist ja wieder, hatte ich vorhin ja schon angedeutet mit diesen Sprüchen, das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir immer so gemacht. Dieses Festhalten an dem Bekannten, das ist uns ja im Grunde völlig fremd. Oh, ist ja voll langweilig, Festhalten an dem Bekannten. Und selbst wenn Dinge funktionieren, einfach mal was anderes ausprobieren, geht voll in die Hose. Geht aber vielleicht auch nicht in die Hose. Oh, da ist ja noch ein Aspekt, der dazugekommen ist und mich jetzt weiterbringt. Ja, also ich glaube, das ist so ein Punkt. Und ich habe das Gefühl, und das finde ich auch extrem, dass manchmal nur das Vorleben, also ich sage ja auch nicht, man muss das machen, wir müssen jetzt alles verändern, sondern ich sage, okay, also ich gehe eigentlich nur so und sage, was verändern? Okay, schauen wir mal, was wir da machen können. So. Also dass allein schon das Vorleben teilweise wie eine Provokation ankommt. Ja, ich meine, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, du stemmst dich ja gegen Veränderung. Okay, dann kann ich verstehen, dass er sagt, was willst du hier von mir? Aber dass es eigentlich schon komplett nur ausreicht, es vorzuleben, ja, da habe ich eine lange Zeit wirklich dran geknabbert an dieser Lebenslustgeschichte, dass ich dachte, warum? Ist doch schön, ja, wenn ich Spaß dran habe, ja?
Ja, ich finde es spannend, dass du das so beschreibst. Damit hatte ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich habe eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass Leute das immer sehr geschätzt haben, dass ich eben mit so einer Freude und mit so einer Wissbegierde und einer, wie mir oft gesagt wird, mit einer Offenherzigkeit mich in die Themen gestürzt habe, weil es ist ja auch für Unternehmen bereichernd und dass sie auch wissen, ah okay, die ist nicht nur für einen Bereich einsetzbar, sondern die zaubert ganz schnell was aus dem Hut, ist extrem flexibel, ist vor allen Dingen auch hoch in der Geschwindigkeit. Es braucht nicht ewig, bis dann mal was kommt, sondern ich kann sagen, so wie sieht's aus? Okay, flexibel, ja, können wir mal schnell machen. Das ist aber ein Stichwort, womit ich immer wieder zu tun hatte und auch immer noch habe, diese hohe Geschwindigkeit, dass ich im Gespräch, mir erzählt jemand was, ich habe die Struktur oder den Kerninhalt, den mir jemand beschreiben möchte, ganz schnell erfasst und will dann weitergehen. Und mein Gegenüber ist aber nicht in dieser hohen Geschwindigkeit und fühlt sich dadurch provoziert, weil er sich nicht vorstellen kann, dass ich schon längst erfasst habe, was er mir sagen möchte, und gibt mir das dann im Umkehrschluss und möchte mich auf eine Art und Weise dann als in Anführungsstrichen dumm verkaufen, weil er sich nicht vorstellen kann, dass es so schnell gehen kann. Ja, Moment mal. Und ich sage dann, ja, ich habe es verstanden. Und ich kriege dann große Augen. Das merke ich, das ist immer wieder dann so ein, ich sage, ja, also ich sage es dann nicht, das ist so ein inneres Gefühl an, erstens, ich werde dann auch irgendwann so auch ein bisschen ungeduldig, weil ich denke, du musst es mir nicht nochmal dreimal erklären. Ich habe es längst begriffen, wir können weitergehen. Ja. Aber mein Gegenüber kann noch nicht weiter, weil er es nochmal irgendwie erklären muss. Also so ein Mechanismus, damit hatte ich sehr häufig zu tun und mir dann fast mein Intellekt abgesprochen wurde, beziehungsweise ich auf eine Art verkleinert werden musste, weil man mir das ja nicht gar nicht zutraut oder man nicht ermessen kann oder sich vorstellen kann, dass was auch wirklich sehr hochgeschwindig passieren kann.
Aber zum Beispiel bei den Tourist Guides, wir sind alle so. Und das ist natürlich super angenehm, wenn du in einem Umfeld dich bewegst. Also da laufen Leute rum, die irgendwie 5, 6 Sprachen können. Ich weiß von zweien, die sich dann in der Wintersaison hinsetzen, ja, ich lerne mal kurz Spanisch.
Ja.
Und das dann, und dann ihre Touren dann in der nächsten Saison auf Spanisch machen. Das ist natürlich total angenehm unter, ja, quasi unter seinesgleichen da zu sein. Weil da wird ganz viel verlangt, ja? Da, was du da machen musst, eben das Entertainen und dann viel Faktenwissen drauf haben und eine Dramaturgie entwickeln, und letztendlich natürlich auch persönliche Skills, wie du da mit den Leuten zurechtkommst, wobei ich ausdrücklich sagen muss, dass natürlich Menschen, die im Urlaub sind, einfach schon mal mit einer ganz anderen Entspannung rangehen, muss ich schon sagen. Ja. Aber also insofern habe ich das auch so erlebt, dass dann zum Beispiel die Leute dann, die da mit mir mitfahren, natürlich finden die da meine Lebenslust gut. Klar. Also ich meinte das jetzt eher so auf derselben Ebene. Also ich rede eigentlich von Leuten, die quasi auf deiner gleichen Ebene sind. Ich behaupte mal, alle Tourist Guides, die packe ich jetzt einfach mal in den Sack mit den Scannern. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Du musst dich mit Architektur auskennen, du musst dich mit Geschichte auskennen. Es geht ja gar nicht. Das gehört einfach zu dem Job, das ist eigentlich mit in der Jobbeschreibung drin. Ja.
Du hast gerade was gesagt, wo mir noch auch was zu einfällt, weil ich habe gemerkt, ich vibriere innerlich direkt, also diese Geschwindigkeit, die du angesprochen hast, das ist auch was mir immer wieder begegnet ist, dass dann, wenn ich in meinem Flow war und Dinge gemacht habe, im Team auch gearbeitet habe oder mich jemand beobachtet hat, der sich dann provoziert gefühlt hat von meiner Geschwindigkeit und dann ich diese Sprüche dann... Mensch, Christina, jetzt sei doch mal nicht so hektisch, oder jetzt mach doch mal langsam, wo ich denke, ich bin weder hektisch, noch muss ich langsamer machen, weil ich bin gerade total in meinem guten Flow und es fühlt sich für mich total richtig an. Das hat eben eine hohe Geschwindigkeit und weil dir das zu schnell ist, heißt es nicht, dass ich zu schnell bin, sondern dass du vielleicht zu langsam bist oder vielleicht auch gar nicht zu, sondern du bist einfach langsamer als ich, aber bitte versuch mich nicht zu drosseln, sondern dann geh woanders hin, wenn du es nicht aushältst. Also diese Thematik ist mir auch immer wieder begegnet, neben diesem Abdegradieren. Ja. Ja, es ist schon spannend.
Also ich denke, wir sind ja da bei diesem Selbstbewusstsein oder wie hat das, oder Selbstwertgefühl, das war es, genau. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil wenn du dem allen nachgehst, was dann teilweise von außen kommt, oder auch das tatsächlich, ja, wird gesagt, bist arrogant. Ja. Indem du sagst, du kannst es. Also ich hatte da mal eine Szene, das werde ich nicht vergessen. Ich bin also sehr früh eingeschult worden mit 5 und die Lehrerin wollte einen Film zeigen und sie war nicht in der Lage, obwohl sie hier in der Landesbildstelle einen Schein dafür gemacht hat, den Film einzufädeln. So, und ich habe das noch nie gemacht, hatte aber bei meinem Vater gesehen, wie das geht. Und habe ich gesagt, ich kann das, stell mich an dieses Ding und fädel das Teil ein. Da muss man nämlich so eine Lasche lassen, damit der Film nicht ruckelt. Was übrigens auch auf dem Gerät eingraviert ist, wenn man richtig hinguckt. Aber gut. Also ich erzähle die Geschichte, weil das ist schön, das ist noch so in der Kindheit. Also ich war als Kind da bestimmt nicht arrogant oder wollte da irgendwie... Ich merkte nur, ich hatte unheimlichen Bock, den Film zu sehen. Und ich wollte auch letztendlich die Lehrerin von ihrer Not da erlösen, in der sie war. Es war mir sogar eher unangenehm. Oder dass ich irgendwie dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin hier in der Schule und ich soll was lernen. Jetzt zeige ich, also das war eine Überwindung, da überhaupt das so dazu zu behaupten. Ja. Also ich glaube, natürlich gibt es auch arrogante Menschen, um Gottes Willen. Oder es gibt auch Leute, die mit ihren Fähigkeiten arrogant umgehen oder so. Aber da glaube ich, dass ich das mittlerweile ganz gut hinkriege, wenn da was ist, dass ich das einfach sehr bewusst und wertschätzend für den anderen sagen, dass der sich jetzt nicht auf den Schlips getreten fühlen muss in irgendeiner Form. Oder ich weiß nicht, sagen, lass es uns doch mal so versuchen oder irgendwie sowas. Also, dass ich da Brücken baue.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche vielleicht dass sie das gar nicht so meinen, eigentlich, dass sie jetzt in meinem Fall, dass sie mich dann irgendwie, auch wenn sie es so äußern, dass sie mich irgendwie beschneiden wollen oder so, aber dass ich ihnen vielleicht ihr eigenes Ding spiegle, dass sie dann das Gefühl haben, sie sind zu langsam oder sowas. Ne? Es ist ja nie so ganz rauszufinden, was der eigentliche Mechanismus ist.
Na, das fand ich so ganz gut. Deswegen war für mich so ein Kernthema immer die Lebenslust, weil mit der Zeit, das kann ja tatsächlich quasi so eine Konkurrenzgeschichte sein oder du veränderst die Maßstäbe oder so. Aber die Lebenslust ist ja nicht, ich weiß nicht, da bin ich jedenfalls noch nicht für, doch vielleicht bei den Tourist Guides ist es so, dass du dafür tatsächlich bezahlt wirst, weil natürlich, wenn du das froh von dir gibst, dann ja, dann findest du die Leute schön und dann wir haben bei der, das ist der beste Beleg eigentlich, bei der Firma, für die ich arbeite, wir haben so viele Stammkunden. Ja, ich habe im letzten Jahr die Tour gemacht, die Tour, oder die schon dann, die quasi alle unsere Dinger, die wir anbieten, wirklich in jedem Jahr dann immer wieder eine neue machen. Und die kommen bestimmt nicht, weil jetzt der Fernsehturm auf einmal 3 Meter höher gekommen ist, sondern weil sie einfach diese Art, wie wir das da machen, eben entsprechend schätzen.
Ja.
Und wie gesagt, und das Schöne an der Lebenslust finde ich aber eigentlich, weil das ja kein, ja, ich habe also jedenfalls von einem Chef noch nie gehört, du hast so viel Lebenslust. Ja, also deswegen ist das eigentlich so ein, finde ich, ein ganz interessantes Thema, weil das ja quasi jenseits von Leistung irgendwo läuft.
Ja.
So, ich bringe meine Leistung, bin dabei lebenslustig. Okay, also sollte ja eigentlich niemand stören, macht's aber doch. Ja, das ist so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich denke auch dieses mit der Arroganz. Natürlich, wenn ich sage, Moment, das weiß ich besser, klar. Also ich meine, so brauche ich nicht kommen. Aber ich denke, das lernt man als Scanner auch irgendwann, sich nicht als Besserwisser da hinzustellen, sondern es ja zu vermitteln irgendwie oder eben zu sagen, wie wäre es denn mal oder lass es uns so probieren oder lass mal gucken oder so.
Hab da mal eine Idee. Genau, weil es ist ja auch schön, wenn es dann möglich ist, einfach auch das Wissen bei reinzustreuen als Ergänzung oder als Idee.
Ja.
Auch nicht, weil ich dann sage, ich kann es besser, sondern ich habe da eben auch ein Wissen, das kann ich mitteilen. Und das finde ich ganz schön, dass ich durchaus einfach auch die Erfahrung mache, dass Leute dann manchmal auch irritiert sind. Ach so, da kennst du dich auch mit aus und damit auch. Ah ja, wunderbar. Die es dann eher zu schätzen wissen. Ich bin sehr froh, dass es eben nicht so ist, dass ich da beschnitten werde, weil es irgendwie blöd ist. Weil letztendlich ist es ja auch toll, meine Güte, wenn eine Person da viele Sachen in einem trägt. Das ist ja was Schönes.
Also ich persönlich hatte oder habe, also ich hatte das Glück durch eine Freundin, die ist, die war Goldschmiedin.
Ja.
Und irgendwann, ich habe eigentlich schon gearbeitet nach meiner Fotografenausbildung. Und dann erzählte sie, ja, sie macht jetzt hier irgendwie so ein Studium, dass da wir machen Radio, wir machen Fernsehen, wir machen Text, wir machen, also ich bin da irgendwie, was ist das denn so? Also irgendwie, da sitzt jemand, weil ich eigentlich gerne noch studieren wollte. Ich hatte mal ein Studium angefangen, das war mir, also habe ich dann nicht weitergeführt. Da dachte ich irgendwie, die erzählt da Schlafenland. Da habe ich sofort gesagt, was ist das? Da muss ich unbedingt hin. Und das war dann eben Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UdK. Und eben, ich habe das Glück, ich habe da, dann habe ich, 92 habe ich das mit dem Studium angefangen und ich bin bis heute da eben als Dozent tätig. Und einer der Hauptgründe ist einfach, dass da eben genau solche Leute rumlaufen. Und zwar ohne Ende, ja. Dass sie eben vielseitig interessierte Leute und das eben auf, ja, es kommt auf eine gute Performance an, musst gute Präsentationen machen, machst schöne Grafiken, du suchst tolle Fotos raus, du schreibst eine tolle Dramaturgie, du schreibst super Texte, bla bla bla, so das ganze Zeug, ja. Was dann gerne so auch wieder abqualifiziert wird, ja, ich studiere irgendwas mit Medien, ja. Das ist ja so negativ gesagt.
Ja.
Aber das ist eben genau das. Du musst im Grunde auch ein kleiner BWLer machen. Wie willst du denn Projekte konzipieren und leiten, wenn du da von Zahlen keine Ahnung hast? Und das gehört ja auch zu diesem Studium da insgesamt dazu. Und also ich empfinde das als Glück und es ist immer wieder für mich, jedes Mal, wenn ich da aus den Seminaren rauskomme, wieder, ja, es ist toll, einfach Leute zu haben und Gott sei Dank sind die Studenten, also da braucht man einfach nur irgendwas reinschmeißen und dann, ich sehe das immer so wie ich schmeiß da irgendwie so einen Samen raus und dann ploppen da 1000 Blumen auf und die haben einfach tolle Ideen. Das ist echt wunderbar, das liebe ich, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, macht Freude. Ich muss sagen, das finde ich auch.
Ja, du bist ja auch Dozentin.
Ja, genau. Und ich muss sagen, das finde ich auch bei unserem Projekt hier, mit unserem Podcast, was ein unglaubliches Geschenk. Ich genieße das extrem, dass wir wirklich alles selbst machen können, weil wir alles selbst können und alles wahnsinnig gerne lieben sowieso.
Ja.
und gerne machen. Und dass manche Dinge, die, wo ich sage, ja, ich kann die zwar machen, aber da steckt jetzt nicht meine größte Leidenschaft hinter, dass ich dann das Glück habe, dass du sagst, hey, gib mal her.
Ja.
Und andersrum
und
halt eben
ja.
auch, dass das so eine gute Ergänzung ist und wir theoretisch niemand von außen brauchen, der uns irgendwelche Sachen produziert oder so, dass wir alles wirklich handmachen, handarbeiten können. Das finde ich schon ein tolles Geschenk.
Ja, also was mir noch ein Anliegen ist, also wir haben ja auch einige Bücher zum Thema gelesen, teilweise wie gesagt schon sehr lange her. Ich habe auch tolle Websites und Podcasts gefunden und Bücher, die werden auch in dem Artikel hier zu unserer Folge dann da drin verlinkt sein. Also eben gerade für die Leute, und deswegen wollte ich auch so gern hier diese Folge machen. Also das ist, ja, du hast es ja auch schon angedeutet und ich auch. Also das war bestimmt schon extrem schwer in unserem Leben manchmal, dass diese Sachen da quasi vor den Kopf zu bekommen oder so. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass auch insgesamt die gesamte Gesellschaft, eben weil die technische Entwicklung so schnell ist, es geht eigentlich dazu hin, also dass man gar nicht mehr, oder Veränderung, ja, dass Berufe, ich habe ausgelernt, ja, und dann bin ich halt Steiger bis 2060, nein, bis, was, 2038? Also es ist einfach Berufe wegfallen und dass das eben kein Drama ist und oh Gott und ich kann nie wieder, sondern okay, was ist denn der Kern von deinem Beruf? Was gibt's jetzt für Sachen? Wo wird denn sowas gebraucht? Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ja, lernst ein paar neue Dinge, da kommt dieses was dazu, Thema erledigt. Ja, und das ist wieder, das hatte ich am Anfang gesagt, das ist für mich so eine spannende Frage, ob das nicht einfach nur den Leuten eingeredet wird, dass man das nicht kann. Ja, also erlebe ich immer wieder, dass ich teilweise beim Unterrichten merke, Das ist jetzt nicht an der Uni, sondern in einem anderen Kontext. Aber dass da Leute, ich sehe und merke, die können das. Die machen das auch richtig gut. Aber die haben Glaubenssätze, nein, ich kann das nicht. Ja, da frage ich mich dann eben, also das heißt, ich sehe die Fähigkeit der Person, da sind wir wieder bei dem Selbstwertgefühl, aber irgendwo haben sie in ihrer Geschichte so stark was eingeimpft bekommen, von wem auch immer, von den Eltern, von den Lehrern, keine Ahnung. Und das ist so stark, dass es selbst bei der offensichtlichen, die können das, also die machen es gerade im Moment. Das war Zufall. Ja. Hallo? Ja?
Also sowas kenne ich auch. Ich habe trotzdem eher den Gedanken dazu, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind.
Okay.
Auf der einen Seite, ja, gebe ich dir absolut recht. Es gibt ganz viele Menschen, die haben eben Glaubenssätze. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwelche Glaubenssätze. Das hat einfach mit dem, wie man aufwächst, wie man erzogen ist, was man wie verknüpft, dass man sich von ursächlich von außen eher beschränkt. Also man beschränkt sich letztendlich dann selbst, aber dass der Keim gesetzt wurde, kam, denke ich, dann mit von außen.
Mhm.
Also eigentlich das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ich denke aber trotzdem nicht, dass jeder diese Anlage hat, beziehungsweise diese Struktur.
Die Anlage vielleicht, aber vielleicht nicht die Struktur. Ja,
ja, dass es eben auch Menschen gibt, die für die ist es wunderbar und toll, dass sie eine Sache haben, von der sie sich irgendwie begeistern und sagen, sie machen das, die eben sagen, nee, das andere interessiert mich gar nicht so.
Mm.
Und das ist auch völlig in Ordnung.
Völlig in Ordnung,
ne?
Ja.
Das ist völlig cool. Und ich möchte auch noch sagen, gerade für mir ist auch wichtig, diese Folge hier zu machen, gerade auch für die Leute, die das vielleicht jetzt das erste Mal hören und mitstimmen,
dass
die wirklich die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und auch mal so ein bisschen zu schauen, was ist denn das, wo springe ich an, welche Art bin ich, weil es gibt ja in der Scanner-Persönlichkeit auch noch wahnsinnig viele Nuancen und ich habe immer das Gefühl, je bewusster man das auf der Platte hat, wie man da so tickt, desto einfacher ist es auch, einen Umgang damit zu finden, eben nicht so verunsichert zu sein, weil viel Menschen auch einfach anders ticken, dass es in Ordnung ist und dass, wenn Leute von außen einem suggerieren wollen, da ist was nicht okay, dass man wirklich das Selbstbewusstsein entwickeln kann und sagen kann, ja, ich bin zwar anders, aber das ist völlig okay.
Ja.
Und auch der Aspekt, dass ja diese vielen unterschiedlichen Interessen häufig auch dazu führen können, dass man eine Unruhe bekommt, mhm, oder so ein, ja, System Overflow, auch emotional. Das ist was, was ich persönlich auch sehr gut kenne, dass meine Emotionen dermaßen sich verwulsten innerlich und ich dann merke, was mache ich denn jetzt damit? Und mir ist es wichtig zu sagen oder den Anreiz zu geben, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, auch sich zu kanalisieren, auch die Konzentration wieder zu bündeln, weil auch das häufig eine Schwierigkeit ist. Wo geht die Konzentration hin, wenn so viele Interessen da sind, dass sich das so verstreut? Und gerade also aus meiner Erfahrung, das kann ich halt sagen, wenn es so ein System Overflow gibt, was emotional losgeht, das ist so die Bombe tickt, sage ich jetzt mal, dass es halt total hilfreich ist, auch sich Körpertechniken anzueignen, um auch diese Ladung rauszubekommen, um dann auch wieder klar in Verbindung zu kommen. Oder auch wenn so viel das Hirn tickt, die Emotionen ticken, ist ja auch viel mit Entspannungstechniken, Meditation, Fantasiereisen und. Da gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten, die man sich angucken kann.
Oder einfach der richtige Umgang mit der Information. Also ja, da habe ich System Overflow, ist natürlich da mein Thema, da hatte ich ein Initialerlebnis dazu. Wir waren das muss also irgendwie 1975, 76 gewesen sein. Ich bin also in West-Berlin zur Schule gegangen und es gibt ja das Naturkundemuseum in Berlin und ich war jetzt vor 5 oder 6 Jahren irgendwann mal da. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heute tatsächlich aussieht. Damals, 75, 76, war es auf jeden Fall eine gigantische Sammlung. Und ich war schon immer, also Naturkunde hat mich schon immer interessiert, weil ich, weiß ich nicht, in der Grundschule immer eins, Sachkunde, Naturkunde, das war immer meins. Wir sind da, weil wir ja also von West-Berlin aus in den Osten fahren mussten, sind wir, glaube ich, da um 8 Uhr angetreten oder wann das Museum, ich glaube um 8, geöffnet hat und irgendwie, weiß ich nicht, bis 16, 17 Uhr, den ganzen Tag da in diesem Museum rumgerannt und die haben ja völlig unendlich das gesamte Universum da irgendwie in der Ausstellung und auch so verschiedenartig, ja. Und also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die sammeln, ob die, da gibt's bestimmt jetzt neue Kuratoren, die das irgendwie anders machen oder so, aber es waren einfach eine unglaubliche Masse von Eindrücken und ich erinnere mich eben noch ganz genau, dass ich da rauskam und mir war schlecht vor Information. Also richtig, als wenn ich irgendwie mich mit Essen vollgestopft hätte und mir war wirklich fast zum Kotzen.
Ja.
Weil ich so voll geballert war mit der Information. Und das war aber für mich ein Anlass, dass ich irgendwie da rauskam und sagte, es kann ja jetzt nicht sein, dass ich, also, weil ja auch, also ich fand das ja so toll. Das war ja jetzt nichts, ich habe das nicht für den Lehrer gemacht oder irgendwie was, oder sondern oh, die ganze
alles,
Zeit, ja.
Alles eingesaugt.
Oh Gott, sau, oh, und das, und ach, guck mal, und hier, und dieses ausgeschopfte Tier, ah, und der Gorilla Bobby von sonst irgendwas, keine Ahnung. Okay, und da habe ich mir damals gesagt, das kann jetzt nicht sein, du machst hier irgendwas falsch, wie du mit der Information umgehst, ja, und da habe ich mir damals gesagt, okay, also wenn du das nächste Mal sowas machst, guck es dir genauso an, versuch aber nicht, das irgendwie festzuhalten. Du wirst das für dich, was in deinem Leben wichtig ist, wirst du dir merken. Ja, dann später nachgelesen und mitgekriegt, aha, so, ich habe halt versucht, linkshirnig, ob man diese Links-Rechts-Hirn-Sache jetzt schön oder nicht findet, lass mal dahingestellt, aber ich habe quasi, oder sagen wir nicht links, sondern sagen wir, ich habe versucht, sequenziell dieses ganze Wissen irgendwie zu erfassen und zusammenzuschreiben. Kleiner Seitenhieb gegen die Schule, so lernen wir das dann, dass man das so machen muss. Ich sage, muss man eben gerade nicht, sondern sich darauf verlassen, dass das, was ich mir merke, das wird schon genau das sein, was wichtig ist. Oder dann kann ich jedenfalls sagen, so funktioniert auf jeden Fall ein Scanner. Ja. Und seitdem ging es mir viel besser damit. Und als ich dann mit dem Internet in Berührung kam, und ich habe ja auch sehr viel Unterricht in Richtung Internet gemacht, da kam ganz oft, oh Gott, ja, dieses Internet ist alles so voll, das ist alles so viel, was soll ich denn bloß machen? Und da habe ich ein Beispiel dann immer gebracht, habe gesagt, wenn Sie in einen Zeitungsladen gehen, dann fangen Sie doch auch nicht an zu schreien und sagen, oh Gott, ich muss sämtliche 500 Zeitschriften hier sehen, die muss ich jetzt von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Und das war ein schönes Beispiel, weil es ja schön absurd ist. Aber trotzdem haben manche Leute das Gefühl, im Internet muss ich das. Ja, auch da muss ich es nicht, sondern kann eben mich darauf verlassen. Das ist aber natürlich auch wieder, da sind wir wieder beim Selbstwert. Ich muss natürlich meiner Intuition trauen, dass sozusagen, ich sage es jetzt einfach nochmal, mein rechtes Hirn sehr wohl sich die Sachen merkt und wenn ich sie dann wieder brauche, auch wieder hervorholt. Ja, dankbarerweise habe ich diese Erfahrung oft genug gemacht. Aber da kriegt man leider, glaube ich, in der Schule dann tendenziell jedenfalls eher was anderes erzählt. Das haben wir ja so ein bisschen schon in der Art auch mit unserem Interview mit Günter Dück diese Thematik angesprochen.
Genau. Und das Beispiel, das du jetzt mit dem Internet bringst, ich denke, dazu kommt auch noch, dass man einfach auch selbstbestimmt für sich selbst entscheiden muss, wo sind meine Grenzen oder wann mache ich eine Pause oder was muss ich mir überhaupt alles reinziehen, muss ich was und wie und wo. Dass ich einfach auch sagen kann, gut, okay, jetzt ist auch mal Schluss, jetzt mache ich eine Pause, jetzt ist das Internet weg oder ich ziehe mir das jetzt rein, aber das jetzt nicht. Da kann ich eben auch dann Entscheidungen treffen oder muss das auch und eben mich nicht darauf verlassen, was von außen kommt oder mich zuballern zu lassen. Es gibt natürlich auch diese Erfahrung, ich finde es echt schön, wie du das gerade beschrieben hast mit dem Naturkundemuseum. Ich finde auch das mit dem System Overflow wirklich eine spannende Angelegenheit, weil klar kann ich ja auch entscheiden, wann ich mich Situationen entziehe, weil ich vielleicht einfach auch zu viel habe. Ich persönlich kenne das eben auch sehr, weil ich auf so unterschiedlichen Ebenen wahrnehme, dass ich manchmal merke, da muss noch jemand noch nicht mal sprechen, sondern ich betrete einen Raum und bekomme eben so unglaublich viele Informationen, was auf der einen Seite total spannend ist, ob ich jetzt die Information gut finde oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt, ist auch erstmal egal. Je schöner die Informationen sind, desto angenehmer natürlich. Trotzdem kann es das System natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch überladen. Und ich glaube auch, das ist eine Sache, das ist auch eine sehr stark persönlich gestrickte Nummer, ob man dann wiederum eben bewusster auch entscheiden muss, okay, ich nehme mir jetzt Ruhe, ich muss auftanken, ich muss aussortieren, diese ganzen Erlebnisse, also so habe ich das. Ja. Du bist ja zum Beispiel aber ein Typ, du kannst dann im Machen auch sehr entscheiden. Ich habe da auch so ein bisschen...
Entspannen.
Ich habe da auch so ein bisschen noch eine andere Strukturdenke mit im Kopf, dass man so jetzt, ich will es jetzt gar nicht extrem ausführen, aber dass es so zwei Atemtypen gibt, die ganz unterschiedlich umgehen mit Stress oder anders eine andere Art und Weise haben, eben zu entspannen. Die einen brauchen eben viel, viel Aktion und da ist es total toll und eben ich lasse los, ich begebe mich in diese verschiedenen Sachen rein und die anderen brauchen eben, ziehen die Kraft aus der Ruhe, wo ich mich sehe. Ja.
Ich merke jetzt gerade, dass, also es ist ja auch, was du ansprichst, ist ja wieder diese Hochsensibilität.
Ja.
Das haben wir ja in den Büchern und auch auf deinen Website, die wir da auch verlinken, auch gesehen, dass dieses Thema gehört ja auch dazu, Hochsensibilität. Und ich denke, da ist das Thema das, was in dem Fall der Hochsensible lernen muss, ist wirklich sich abzugrenzen oder sich zuzumachen oder eben diese ganzen vielen Eindrücke, die da sind, nicht einfach, ja, im Grunde eigentlich nicht sequenziell aufzunehmen, auch vielleicht auch noch mit einem, ich glaube, genau das ist mir da im Naturkundemuseum passiert. Ich war der Meinung sozusagen, jetzt fällt mir das direkt auf, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es war ja auch Osten. Das heißt, ich konnte ja nicht einfach so nächsten Tag nochmal hingehen und sagen, ach naja, guck's dir beim nächsten Mal an. Ja, ich glaube, das war das Besondere an der Situation, weil wir gehen jetzt mal hin und bis man das nächste Mal wieder hinkommt, muss ich dann Passierscheine beantragen und so. Ja, das war eine andere Zeit als Westberliner. Ich denke, diese Abgrenzung des Hochsensiblen, eben sich nicht ablenken, das ist ja auch, wie gesagt, steht in meinen Zeugnissen von der Grundschule drin, ja, lässt sich leicht ablenken, ja, genau. Da eben tatsächlich sich für den Moment zu fokussieren und auch eben, das ist ja das, was der Scanner Angst hat. Oh mein Gott, da hinten könnte ja aber doch was Interessantes passieren. Kann ich jetzt da einfach nicht hingucken? Ja, das ist ja diese Not, die eigentlich der Scanner hat. Das ist also, ich verpasse irgendwas Tolles, was da in dieser Welt passiert.
Ja, gebe ich dir recht. Wobei ich sagen muss, dass einmal würde ich natürlich sagen, nicht jeder Scanner ist automatisch hochsensibel. Es gibt bestimmt auch welche, die sind da anders gelagert und ich...
Ich sag mal so, es war auf jeden Fall in der Literatur sehr viel ein Thema.
Ja.
Und das ist auch, ich will das jetzt auch gar nicht so scharf definieren, was jetzt hochsensibel ist. Ich werf das mal als Stichwort ein. So.
Ja. Und das, was du beschreibst gerade mit, dass man sich auch schnell ablenken lässt, weil es ist ja alles so spannend, auf jeden Fall gebe ich dir total recht. Das, was ich gerade gemeint habe, merke ich, es ist gar nicht mal, dass mich die andere Dinge ablenken oder dass ich dann mich nicht fokussieren kann. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich mich ziemlich stark konzentrieren und fokussieren kann. Ich nehme aber parallel diese ganzen Ebenen wahr. Und das ist die Schwierigkeit. Mhm. Und vor allen Dingen ist die Schwierigkeit, dass ich würde auch gar nicht sagen, ich kann mich nicht abgrenzen oder so, aber mit dem Ding, mit denen ich mich beschäftige, zum Beispiel auch, wenn ich unterrichte oder so, da ist es eben zwangsläufig für mich sehr nötig, dass ich alle Kanäle auch öffne, um wahrzunehmen, damit ich eben auch so fein en Detail beobachten kann, meine Schüler mit unterstützen kann, genau spüre, in welche Richtung die gerade gehen. Es geht ja um Emotionen, es geht auch um Techniken, was Körperarbeit anbelangt oder gerade mit der ganzen Psychopathologie. Da muss ich persönlich, das ist aber auch was, wie ich persönlich dann auch ticke, muss ich sagen, oder sage ich jetzt mal so, kann ich jetzt nur für mich sprechen, da mache ich automatisch alle Kanäle auf, um es so einzusaugen, um genau zu erfassen, um was es geht.
Ganzheitlich.
Ja, um dann auch wirklich dazu beitragen zu können, das mitzulenken, die Leute zu unterstützen. Und es ist natürlich total konträr zum, ich mache Kanäle zu, weil ich kann nicht so viel wahrnehmen. Und das ist das, was insgesamt natürlich wahnsinnig toll ist, wo ich ganz Leidenschaft, also da geht meine Leidenschaft extrem auf und blüht. Auf der anderen Seite ist es trotzdem was, wo ich dann sage, und dann brauche ich auch erstmal absolute Ruhe um.
Also würde ich dir auch zustimmen, aber ich sag jetzt mal, ich muss jetzt gerade denken, es hat neulich so stark geregnet vor ein paar Tagen und alle guckten irgendwie raus, also haben sich davon ablenken lassen. Ja, das ist so, also das heißt ja nicht, natürlich sind diese, also die, das, was du gesagt hast, sind ja für mich die Kanäle, die für das, um da erfolgreich zu sein, offen sein müssen.
Ja.
Aber ich sag mal, der Scanner, der mit seinem Geschenk noch nicht so richtig umgehen kann, der guckt dann trotzdem auf die Tür und sagt, ach, müsste die nicht mal neu gestrichen werden, obwohl die anderen Sachen alle komplett laufen.
Ja.
Ja?
Ja.
So, und das ist so diese, dass du dich im Grunde ja verlieren kannst. Ich hatte das mal ganz schön, da habe ich einen Fotoworkshop gegeben. Und es war überhaupt nicht von mir intendiert so. Und wir haben eben gesagt, wo sehen wir quasi Alltagsdinge neu gesehen, wo gucken wir das? Und es war in Rostock und eigentlich wollten wir da richtig irgendwie weit laufen. Ich weiß nicht, ob wir 100 Meter gegangen sind oder so, weil ich das irgendwie so eingeführt hatte. Oh, ach ja, das kann man ja so und so sehen. Wir haben also jeden Millimeter, also sind tolle Fotos bei rausgekommen. Ja, aber das war jetzt ja auch gar nicht schlecht, das so zu machen. Aber das meine ich jetzt eben, also wir haben jetzt von dem, wie gesagt, ich glaube, das war auf 100 oder 150 Meter was. Das war eigentlich als ein viel größerer Fotowalk geplant, weil wir einfach nicht weitergekommen. Ach, und hier, und das war irgendwie in der Dämmerung oder Nacht schon. Ging dann Lichter an und boah, und so, das war vorbei, ja. Also das war erfolgreich und gut und richtig, aber das von der Tendenz her geht es so ein bisschen dahin, sich zu verlieren. Wenn wir jetzt gesagt hätten, das hatten wir ja nicht, das war ja eben ein freier Workshop, aber gesagt hätten, wir wollen ein Architekturfoto, ein Makrofoto oder ne, dann hätte man schon sagen können, na, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Ja, ich hatte ja schon ein paar Mal jetzt erlebt, die Barbara Scher, die hatte ich ja schon erwähnt. Und wie gesagt, da gibt's jetzt dankenswerterweise, dass diese Bücher sind jetzt auch ins Deutsche übersetzt worden. Wobei, also ich meine, jetzt, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, dass ihr Buch von 1994 ist. Ich wollte noch auf ein anderes Buch hinweisen, was mir da irgendwie auch untergekommen ist. Es gibt noch mehr. Ich sage an dieser Stelle hier mal, dass die Kreativkundschafter, wenn sie was empfehlen, dann es auch tatsächlich gelesen oder gemacht haben. Also, dass wir da nicht blind irgendwie sagen, ja, da gibt's ein Buch, das ist auch ganz toll. Und also Barbara Scheer, da, wie gesagt, steht ja auch drin. Und dann gibt es eben noch auf viele Arten anders die vielbegabte Scanner-Persönlichkeit von Anne Heinze heißt die. Und die schreibt zum Beispiel, dass der Begriff Scanner 2006 von Barbara Scheer erfunden wurde. Also ich meine, dass das Buch 94 rausgekommen ist, wo auch Scanner schon so drin steht. Ich denke, die deutsche Übersetzung kam 2006. Das kann durchaus sein, ja. Aber das finde ich ein wunderschönes Buch. Sie spricht da von bunten Zebras und Haflingern. Das finde ich ganz witzig. Sie beschreibt das da auch. Also das finde ich ein total witziges Modell. Und sie gibt sich da auch große Mühe, es eben nicht als besser oder schlecht oder so zu klassifizieren. Und ist auf jeden Fall ein Buch, was mir auf jeden Fall sehr viel Mut gemacht hat.
Ja, wobei ich an der Stelle gerne nochmal erwähnen würde, ich persönlich finde auch den Begriff Scanner eigentlich gar nicht so sehr passend, weil es wirkt tatsächlich immer so, als würde man schnell wo drüber scannen.
Genau.
An der Oberfläche bleiben und ja. So ist es ja durchaus eben gar nicht.
Viel buntes Thema, viel besser.
Ja, das finde ich auch wunderbar. Ich meinte aber eigentlich, du hast mir gesagt, du willst es mit einfließen lassen bei Wikipedia, dass da im Deutschen nichts über Scanner kommt.
Ach so, im Englischen gut, ja, okay. Also das schon mal da zu unserem Literaturhinweis, aber auch gerade, dass da das mit den Jahreszahlen war, ich glaube, das liegt auch daran, dass es interessant ist, wenn man in Wikipedia in der deutschen Version Scanner eingibt, keine Chance, nichts zu finden. In der englischen Version ist es drin. Also es ist die Frage, ob diese Begrifflichkeiten ja da so glücklich gewählt sind. Wie gesagt, ich stehe mehr auf buntes Zebra. Aber auch das ist natürlich wieder, ja, muss man vielleicht, keine Ahnung, einen neuen Begriff finden. Aber die anderen Sachen, wenn es dann so, gibt ja da auch, ja, vielbegabte klingt auch wieder,
so
hallo, ich bin Herr Oberschlau, ja. Das ist ja gar nicht damit gemeint.
Es beschreibt zwar die Sache an sich schon, aber es fördert das, dass man von außen dann vielleicht dementsprechend verurteilt wird oder abgeurteilt wird, weil man reingeschoben wird in die Schiene. Du glaubst wohl auch, du bist was Besseres, was? Also so ein bisschen.
Naja, vor allen Dingen, also gut, da nochmal, das hat ja ganz am Anfang gesagt, ich glaube eigentlich, dass dieser, ich sag mal, dieser Samen potenziell in jedem schläft und dass es letztendlich schon darauf ankommt, ja, wie die, auf welche Umwelt er stößt und ob er sich entsprechend so entfalten kann. Ich meine, wenn ich die ganze Zeit als Kind lerne, dass diese Sachen, ich kriege permanent einen auf den Deckel, vielleicht sogar richtig noch tatsächlich im Wortsinne eine rein, dann lasse ich es doch lieber, oder?
Ja.
Also das ist schon, ich denke, das kann man nicht, also ich bin da nicht so ein Freund von einer, was weiß ich, von oben, von einer Fähigkeit, die da irgendwo herkommt. Es hat sehr wohl seine Ursachen. Oder das ist dann eben auch etwas, wo ich genauso, ich kann nichts dafür, dass ich Deutscher bin, ich kann nichts dafür, dass ich Engländer bin. Deutschland ist keine Leistung, sondern ist einfach so. Ja.
Ja. Ich weiß nicht genau, also mit dem Samen, ob der in jedem von uns steckt. Ich weiß, das bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich in jeder Persönlichkeitsstruktur so verankert ist. Neugierde generell, ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, wenn man sich wirklich Kinder und wirklich auch Kleinkinder anguckt, ja, und also da habe ich ja auch nun von Ken Robinson viele Bücher gelesen, wo es eben ums Lernen geht und dass die Kinder eben, ja, im Grunde Universalgenies sind. Der hat ja dieses Beispiel mit der Büroklammer, also die Aufgabe, die Kreativitätsaufgabe ist, sämtliche Dinge, die ich mit einer Büroklammer machen kann, aufzuschreiben. Und da ist es dann wirklich, also das Buch kann ich ja zur Not auch nochmal verlinken auf unserer Seite, da ist wirklich, dass die kleineren Kinder Unmengen, also wirklich auf Genius-Level, sagt er das da im Englischen, wahnsinnig viele Ideen haben, was man alles mit der Büroklammer machen kann. Und je älter die werden, Klammer auf, nicht Büroklammer, Klammer auf, wo sie dann in der Schule sind, geht das zurück und zurück und zurück und zurück. Ja. Also, und das ist für mich, ich sag mal, das kann ich ja sowieso jetzt nicht nachweisen, aber das ist mich auf, für mich auf jeden Fall ein Indiz, dass es da durchaus, oder guck dir die Kinder an, du siehst doch, wenn die klein sind, das sind doch keine Unterschiede. Gibt's da ein Kind, was nur, ja, weiß ich nicht. Also ja, doch, also dazu habe ich auch zu viel schon mit Kindern gearbeitet als Kindergartenfotograf. Ja, es gibt Unterschiede. Die sind doch, und die sind zum Beispiel auch lebensfroh, da ist es wieder. Ja? So, ja. Diese ganzen Sachen, die man da dem Scanner hier jetzt zuschreibt, die sind ja da. Und dann stelle ich eben fest, nach so und so vielen Jahren, eben durch Schule und sonst irgendwie was, ist das auf einmal weg. Also da, deswegen meine These, die ich nicht belegen kann, da muss ich riesige Untersuchungen machen. Das ist, ich sag mal so, darauf können wir uns vielleicht, es ist potenziell da, die Möglichkeit. Ja.
Ich hatte gerade jetzt nochmal so die Verknüpfung, dass das ja auch so eine Sache ist, die immer wieder ins Gespräch kommt mit der Thematik, eben die wahnsinnige Empathiefähigkeit. Also sich schnell in Dinge einzuarbeiten, sich schnell aber auch in Menschen einzudenken und so. Und das ist letztendlich auch was auch im ganz kleinen Kleinkindalter geschult wird. Ob man eben die Spiegelneurone ausarbeitet oder trainiert, ausformt, die Anlage dafür, dass eben so eine Empathiefähigkeit überhaupt möglich ist. Von dem her, ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich auch echt mal gefragt, also gerade in den Punkten oder in den Zeiten, wenn mich das auch sehr überfordert hat zwischendurch, okay, wohin geht's weiter und so, weil es ist ja nicht immer so gewesen, wie es jetzt ist, dass ich einen guten Umgang damit habe. Ja. Da habe ich mir echt mal mich gefragt auch, ob es vielleicht einfach auch so ein bisschen eine Fehlschaltung in der Reizweiterleitung ist, so dass das Filtersystem, das vielleicht eigentlich vorhanden sein sollte, vielleicht etwas anders vernetzt wurde als bei manch anderen Menschen. Ja. Ich weiß es nicht.
Also da ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich jetzt, das ist jetzt wieder noch sozusagen meine These, dass potenziell jeder, das, ich sag mal, die Anlage hat, so weit so, ist ja nur eine These.
Ja.
Und dass ich zum, dass meine Mutter zum Beispiel, das fand dieses Wort, heute hasse ich das irgendwie, aber ja, warum hasse ich es? Meine Mutter hat immer gesagt, ich sei ein Tausendsasser. Mhm. Und das fand ich als Kind toll. Mhm. Also das heißt, ich bin tatsächlich, also das kann ich, glaube ich, wirklich ziemlich sicher sagen, dass von meinen Eltern diese Vielseitigkeit habe ich immer, bin ich quasi immer emotional belohnt worden. Das war gut. Oh, super. Also im Grunde ist das, diese Art der Persönlichkeit zu Hause auf jeden Fall da unterstützt worden, dass ich dann merke, habe ich jetzt gerade, während ich es sagte, gemerkt, dass dann Tausendsasser, als ich dann eben gemerkt habe, dass das gerne eben mit, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit Bauchladen und blub, quasi synonym gesetzt wird, abgesehen davon, dass es ein alter Ausdruck ist, das hat dann dazu geführt, dass ich das dann mehr runtergefahren habe, dass insgeheim, das Kind in mir findet den Tausendsasser immer noch toll. Ja. Ja, aber ich würde mich nirgendwo hinstellen, oh, ich mache das jetzt hier gerade vor ganz vielen im Podcast, ich würde mich nie einen Tausendsasser nennen, ja, da würden wahrscheinlich alle irgendwie so, das müsste, ja, kann man jetzt mal ausprobieren, da guckt jeder irgendwie wahrscheinlich, was hat denn der für ein Ding zu laufen?
Ja, weiß nicht. Also ich muss sagen, ich hatte auch Glück, dass meine Familie auch das immer toll fand.
Was du hast ja auch am Anfang deine Mutter da angesprochen. Also deswegen denke ich, dass auf jeden Fall das dazugehört, dass es wenigstens, also ich sage mal, in seinem Leben irgendwo dann eben doch einen fruchtbaren Boden gab, der das so gestützt hat und der dann, wenn das ist ja auch noch was ganz anderes, wenn das von außen, von weit her kommt, und da immer gegengeschossen wird, das hat ja nicht die Tiefe, als wenn du quasi gleich von den Eltern macht, fass das mal nicht an, so.
Genau.
Ja, oder so, also eine Sache, die ich so nicht gehört habe, ja, oder mir auch viel Verantwortung gegeben wurden. Also das, was wir jetzt hier machen, das habe ich mit 5 Jahren gemacht, da hieß das Tonband spielen. Ja. Weil ich nämlich das alte Tonband von meinem Vater bekommen habe und dann da selbst schon Aufnahmen gemacht habe. Ja,
ich kenne das auch. Und ja, klar, kam an dem Punkt dann auch mal, ja, Christina, wie ist es denn? Willst du dich mal nicht mit irgendwas speziell jetzt irgendwie so, ne? Und also hatte ich ja auch schon erwähnt, aber mehr so aus Muttersorge heraus, dass einfach erstmal auch was Greifbares da ist. Aber ich habe das nie gehört, dann mach jetzt erstmal mal was Richtiges. Oder hier, geh mal zur Bank, mach eine Ausbildung oder sonst irgendwas. Also das ist schon ein sehr großes Glück, dass meine Mutter speziell das sehr schnell gegriffen hat, dass da einfach viele Fähigkeiten da sind. Und die sagt, mach einfach, anders entscheiden kannst du dich immer
noch. Ja, ich finde auch ganz interessant. Ich bin da jetzt sehr dankbar, weil eigentlich so dieses probier dich aus, das war immer.
Ja.
Und das ist natürlich was anderes, als wenn, also mir fallen jetzt irgendwie spontan diese Eltern ein, die dann schon ihre Kinder, ich sag mal nur Tennis, da brauche ich keine weiteren Namen nennen, ich sag mal vorsichtig in die Richtung fördern, was zu machen. Ja, natürlich sind die dann auch dann Weltspitze geworden, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn die Eltern das Kind sehen und nicht die ehrgeizige Mutter oder der ehrgeizige Vater, der gern am liebsten seine eigenen nicht umgesetzten Träume dann in sein Kind projiziert und ihm was aufdrückt, was irgendwie gar nicht seins ist. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich dankbar, weil das war, kann ich definitiv für meine Eltern sagen, nicht der Fall, sondern die haben das letztendlich tatsächlich auch gefördert. Und das stützt mich eben in dem Gedanken, dass das jetzt kein, ich bin super und ich bin von der Muse oder wem auch immer geküsst, und sondern dass einfach da ein gewisses Umfeld ist. Und man kann auch gucken, sage ich jetzt mal, bei den Leuten, die ja da eben so ähnlich drauf sind, sind eben auch viele Künstler natürlich. Der Begriff Künstler, den finde ich eigentlich viel schöner. Da, der ist aber wiederum besetzt, ich stehe mit einem Pinsel und male auf Leinwand. Das ist ja schon
oder eine ganz... Oder ich bin arm und sexy.
Das ist ja, ich bin arm und sexy, genau. Aber oder da ist ja schon eine Transferleistung. Nein, es gibt ja auch Bildhauer. Ach ja, stimmt, es gibt ja auch Musiker. So, ja, brauche ich nicht bis zu Ende führen. Ja, weil eigentlich der Künstler, oder es wäre eben auch ein Regisseur, ja?
Ja.
Weil der Künstler ist eigentlich genau das, ein kreativer Umgang mit allem, was ihn umgibt. Und da macht der was draus. Und dann so kann man es eigentlich so abstrippen, ja?
Und ist sehr lösungsorientiert, um es mal so ganz pragmatisch
machen. Genau, kommt am Ende, wie hat Kohl gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Genau. Ich wünsche mir sehr, dass die Scanner, die tollen Scanner da draußen, die vielleicht noch umherirren und sich fragen, meine Güte, bin ich richtig? Muss ich mich jetzt mal entscheiden? Was soll ich denn alles? Dass wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen konnten, eine Umarmung aus der Ferne und dieses Gefühl, ja, es ist alles in Ordnung, und wenn wir dazu beitragen können, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es das gibt und dass das auch in Ordnung ist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Also ich sag von meiner Seite aus mal nur Mut, weitermachen, genießen, es ist toll.